SRF 1. SRF 1.
Wir alle haben eins. Aber wie viel wissen wir eigentlich darüber? Über unser Hirn? Kleine Hitparade. Schwerste Hirn von allen hat der Wal, der Pottwal, zum genau sein, um die 8,5 Kilo. Dann kommt der Elefant, 5 Kilo Hirn. Und dann schon der Mensch mit zwischen 1,3 und 1,5 Kilo. Aber auf die Masse des Hirn kommt es überhaupt gar nicht an, sagt unser Gast heute im Treffpunkt, der Martin Meyer, Neurowissenschaftler von der Uni Zürich. Auf was kommt es denn an, Herr Meyer?
Ja, so ganz einfach kann man das natürlich nicht sagen. Wir Menschen haben beispielsweise ein Gehirn, das dreimal größer ist als das eines Schimpansen. Und natürlich sind wir auch zu komplexerem Verhalten in der Lage. Also ein bisschen kann man schon sagen, je größer das Hirn, desto komplexer die Verhaltensmöglichkeiten. Beim Pottwal oder auch beim Elefanten ist es tatsächlich so, dass der Mensch schlussendlich doch mehr Nervenzellen hat in seinem Oberstübchen. Und das erklärt, warum wir, was Intelligenz angeht, diesen Tieren überlegen sind.
Das Hirn vom Mensch. Und was mit dem passiert, wenn wir alt werden, um das geht es heute im Treffpunkt. Und wir haben auch Zeit für all das, was Sie schon lange einmal einen Hirnforscher wollten fragen. Heute der Treffpunkt auf SRF 1 am Welttag vom Hirn. Am Mikrofon Christina Lang.
Küssen die Nacht.
Stefan Wagershausen und Alice. Das ist SRF 1 am Freitagvormittag. Sie ist grösser. Sie ist grösser als die Zahl von allen Sternen am Himmel. Die Zahl von all diesen Hirnzellen in unserem Hirn. Es gibt also einen Haufen zum Schauen, zum Erfahren, zum Erforschen, wenn es ums Hirn geht. Und das machen wir heute hier im Treffpunkt, zusammen mit einem, der Hirnforschung betreibt, unter einem ganz besonderen Aspekt. Der Martin Meyer forscht nämlich an der Uni Zürich, um herauszufinden, wie formbar und wie lernfähig das Hirn ist, wenn es älter wird. Er ist Neurowissenschaftler und Assistenzprofessor für Plastizitäts- und Lernforschung vom gesunden Alter an der Universität Zürich. Und mit ihm zusammen wollen wir jetzt ein paar Sachen herausfinden. Guten Morgen, Herr Meyer.
Ja, guten Morgen auch von mir.
Also, Sie sind schon seit über 10 Jahren in der Schweiz. Wir reden Schweizerdeutsch, überhaupt kein Problem. Wie ist das jetzt, wenn das Hirn alt wird? Wie merkt man es? Was kann man machen? Wenn wir Menschen alt werden, wenn wir nicht mehr so schnell sind, nicht mehr so parat, wenn wir vergesslich werden, wenn wir nicht mögen, was passiert mit unserem Hirn? Schrumpft es?
Es dünnt aus.
Es dünnt aus.
Das heißt, in unserem Gehirn stecken ja jede Menge Nervenzellen und die sind aufeinander gestapelt, wie Etagen in einem Hochhaus. Und dieser Abbauprozess, also im Prinzip der Rückbau von diesen Etagen, der beginnt eigentlich schon relativ früh, der beginnt eigentlich schon im jungen Erwachsenenalter und setzt sich stetig fort.
Was heißt junges Erwachsenenalter?
In den 20ern.
Okay, und von dort an läuft es und geht immer weiter.
Das heißt also, das Gehirn verändert sich, es baut sich um. Es baut ab, es verliert Substanz. Es gelingt aber relativ lange, diesen Substanzabbau irgendwie aufzuhalten und zu kompensieren. Ab einem gewissen Punkt im hochbetagten Alter, vielleicht in den 80ern aber, kommt es dann zu einem kritischen Zustand, an dem dieser Abbau nicht mehr kompensiert werden kann. Da müssen wir dann einfach einsehen, dass das Altern unumkehrbar ist.
Es kommt ein Moment, wo man das Abbauen nicht mehr aufhalten kann. Wie merkt man, dass abgebaut wird in dieser Zeit? Was sind typische Zeichen?
Also man selber merkt das eigentlich gar nicht. Es sind eigentlich eher die Angehörigen oder die Umstehenden, die das merken. Man selber bekommt vielleicht mit, dass man in vielen Dingen langsamer wird, Dinge nicht mehr so schnell verfolgen kann, Sprache vielleicht nicht mehr so gut wahrnehmen kann wie früher. Man schreibt das aber einfach so allgemein dem Alterungsprozess zu und misst dem auch gar nicht so eine große Bedeutung.
Wie früher, man vergleicht sich ja dann auch gern mit früher. Wenn jetzt jemand sagt, also ich bin, als ich jung war, war schon so hell, so gescheit, so parat, völlig klar, auch im Alter werde ich geistig fit bleiben. Ist das so oder ist das ein Trugschluss?
Das hängt natürlich ganz vom individuellen Menschen ab. Selbstverständlich ist so etwas wie, sagen wir mal, Intelligenz, ja, oder intellektuelle Wachheit etwas, das man sein ganzes Leben lang hat und unter normalen Umständen auch nicht verliert. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie man denn sein Leben gelebt hat, womit man sich beschäftigt hat. Also beispielsweise jemand, der eine gute Bildung, Ausbildung genossen hat und dann aber vielleicht dieses Potenzial im Rest seines Lebens nicht mehr ausbaut. Nun, der muss einfach mit einem Rückgang seiner Fähigkeiten rechnen. Andererseits ist es aber nicht so, dass Menschen, die vielleicht nie eine Universität von innen gesehen haben, nicht trotzdem ihr Potenzial über ein Leben lang hinweg maximieren und optimieren können.
Also beweglich sein und beweglich bleiben, das ist sicher etwas, was dem Hirn gut tut im Alter.
Ganz selbstverständlich. Veränderungen, Herausforderungen, soziale Interaktionen, anders als man früher gedacht hat, spielt das eine viel größere Rolle. Also beispielsweise ein Universitätsprofessor, der sich auf einem ganz hohen Niveau sein ganzes Leben lang mit sehr speziellen Fragestellungen auseinandergesetzt hat, der ist im Alter nicht unbedingt besser aufgestellt als jemand, der vielleicht einfach 130 Länder bereist hat.
Der Martin Meyer, der an der Universität Zürich forscht in Sachen Alter und Hirn. Er ist unser Gast heute im Treffpunkt und er ist auch völlig offen für Ihre Fragen zu allem, was mit dem Hirn und mit dem Alter zu tun hat. Sie können uns ganz gerne anrufen, einfach ins Studio 0848 440 222 im Verlauf der Sendung. Oder Sie können ein Mail ins Studio schreiben via srf1.ch, Mail ins Studio. Oder Sie hören einfach noch ein bisschen zu. Als nächstes geht es nämlich um Musik, um Sport, um Sprache. Und es geht auch darum, ob man den Hirn von grossen historischen Persönlichkeiten eigentlich angesehen. Wie gescheit, dass die gsi sind.
April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications of you know so well. Go looking for the summer.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Mm-hmm, yeah. Oh.
Ein schöner Song. In allen 300'000 Coverversionen, die es gibt von einem «Light My Fire». Das ist SRF 1, der Treffpunkt zum Hirni und zum Altwerden. Unsere Gesellschaft wird immer älter und damit Menschen in Zukunft auch 20 oder 30 Jahre nach der Pensionierung noch geistig fit sind, braucht es neue Erkenntnisse. Und diesen Erkenntnis auf der Spur ist der Gast, den wir heute im Studio haben, der Neurowissenschaftler Martin Meyer von der Universität Zürich, der sich speziell mit dem Älterwerden vom Hirn auseinandersetzt. Er hat gerade vorhin gesagt, Abwechslung hält das Hirn jung, tut dem Hirn gut, wenn man sich mit vielen unterschiedlichen Sachen beschäftigt, wenn man in Bewegung bleibt. Musik machen wäre ja zum Beispiel etwas, Herr Meyer, was man könnte machen. Da passiert sicher viel.
Ja, das ist tatsächlich ganz erstaunlich. Also Musik nimmt da eine Sonderrolle ein. Man kann sich das eigentlich relativ einfach erklären. Wenn man ein Musikinstrument spielt, dann nutzt man sein Gehirn, seinen Körper ganzheitlich. Das heißt, da kommen viele Sinne zusammen. Man hört die Musik, man muss die Finger bewegen, man muss die Arme bewegen, man muss eventuell noch auf die Noten gucken. Das Ganze muss koordiniert werden und dann soll es ja angeblich auch Spaß machen. Das heißt also, der emotionale Faktor spielt dabei auch eine Rolle. Also kaum etwas stimuliert das Gehirn so sehr wie Musizieren. Allerdings muss ich jetzt einschränkend sagen, einfach nur Musik am Radio hören reicht leider nicht.
Ah, man muss schon selber machen, zur Freude der Nachbarn. Wie ist es denn, wenn man als Kind nicht schon ein Instrument gelernt hat? Bringt es auch, wenn man älter ist, um noch neu eins anfangen zu lernen?
Ja, also da gibt es schon auch eindeutige Studien. Man kann eigentlich jederzeit im Leben ein Musikinstrument lernen und dann auch von den positiven Effekten profitieren. Vielleicht am allerbesten noch, wenn man dann beispielsweise in einen Chor geht singen oder aber eben in Gemeinschaft mit anderen sein Musikinstrument spielt und nicht einfach nur im stillen Kämmerlein vor sich hinfiedelt, denn dann kommt noch der soziale Aspekt hinzu. Sie sagten vorhin ganz recht, ich beschäftige mich mit der Frage, wie man das Gehirn fürs Alter fit bekommt. Und diese Frage wird mir natürlich auch oft gestellt auf Vorträgen. Was ich dann immer sage ist, Leute, fangt früh damit an. Wer also tatsächlich kurz vor der Pensionierung steht und sich dann zum ersten Mal im Grunde genommen Gedanken macht, der kommt fast schon ein bisschen spät.
Wie ist es denn? Man sagt doch immer, das alte Hirn kann nichts mehr Neues lernen. Es wird immer schwieriger, wenn man, je älter man wird, zum Instrument lernen, zum Sprachen lernen, zum einfach etwas Neues anfangen. Stimmt denn das?
Ja, also im Gegensatz zur Forschungsmeinung, die vor 20 Jahren galt, weiß man heute, das Gehirn kann sich tatsächlich ein Leben lang verändern, es kann ein Leben lang lernen. Allerdings gibt es auch Grenzen für diese Euphorie. Also so wie man sich das irgendwie in den letzten Jahren zurechtgelegt hat, dass es praktisch ein lebenslanges, unbegrenztes Lernen gibt, scheint es nicht zu sein. Da liegt vor allen Dingen auch in der individuellen Varianz von Menschen die Grenze fest. Das heißt also, wir können beobachten, es gibt manche alten Leute, die lernen Sprachen wie Junge. Und andere, die kommen trotz größter Bemühungen einfach nicht über das Stadium von Zwei-Wort-Sätzen hinaus.
Mir ist noch etwas in den Gedanken gekommen im Zusammenhang mit Musik. Es gibt ja allerhand berühmte Musikerinnen und Musiker. Nehmen wir den Mozart. Der Mozart ist nicht so alt geworden, knapp vor 36 gestorben, aber der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Musik. Gut noch ein bisschen gefestet. Wäre der ein fitter Greis geworden?
Ist natürlich Spekulation. Vom heutigen Stand der Dinge würde man sagen, ja, wahrscheinlich schon. Wobei viele ja auch dem Mozart so eine Art von Genie unterschieben. Und da kommen wir im Prinzip zu einem ganz heiklen Begriff. Also gibt es eigentlich so etwas wie ein geniales Gehirn? Gibt es so etwas wie Genies? Oder ist schlussendlich alles, was ein Mensch im Laufe seines Lebens erwirbt, doch das Resultat eines Lernprozesses, eines Trainingsprozesses.
Da ist geforscht worden, oder? Da hat man Hirn ja auch ganz gezielt untersucht, um zu schauen, wo ist das Geniale drin, kann man es finden, hat man
etwas herausgefunden. Ja, das ist die Geschichte der Elitegehirne, ist eine relativ kurze und auch relativ enttäuschende Geschichte. Also natürlich hat man sich bei vielen berühmten Menschen gefragt, was denn ihre außerordentliche Stellung, ihre Ausnahmefähigkeiten erklären könnte. Man hat die Gehirne untersucht und gefunden hat man nichts. Also das Gehirn von Albert Einstein, dem berühmten Physiker, ist ein schönes Beispiel. Nach dessen Tod hat man das also wirklich untersucht, in die Maschinen gelegt, in Scheiben geschnitten, in Würfel geschnitten, unter dem Mikroskop angeschaut. Und siehe da, er hat das Gehirn eines ganz normalen Menschen, ebenso wie Max Planck oder Gauss, der berühmte Mathematiker. Also auf diesem Gebiet ist offensichtlich nicht viel zu holen.
So viel zu der kurzen Geschichte von der Gehirnforschung. Martin Meyer, wir haben über Musik geredet, wir haben über Sprache geredet, über Sport könnten wir auch noch reden. Und wie gut das ist für die Hirnfitness.
Ja, das ist in der Tat ein Bereich, der in den letzten Jahren ganz stark in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist. Und siehe da, es gibt also offensichtlich große Zusammenhänge zwischen Aktivität, körperlicher Aktivität und dem Zustand des Gehirns beziehungsweise auch der Bildung von neuen Nervenzellen. Also das ist eine relativ neue Erkenntnis. Früher sagte man, man kommt mit einem fertigen Gehirn auf die Welt. Da gibt es dann so und so viele Nervenzellen und bestenfalls verabschiedet man sich von denen im Lauf eines Lebens. Heute weiß man, auch im Gehirn von erwachsenen Menschen werden tatsächlich an ganz bestimmten Stellen unter ganz bestimmten Umständen neue Nervenzellen gebildet. Und die Frage, ob diese bleiben oder gleich wieder verschwinden, hängt davon ab, wie körperlich aktiv ein Mensch zu sein scheint.
Das sind, glaube ich, ganz gute Nachrichten für alle die von Ihnen, die biken oder joggen oder walken oder vielleicht eben das sogar zusammen mit anderen in Gruppen machen. Über das reden wir noch ganz ausführlich in guter Stunde im Ratgeber zum Thema Hirnfitness oder Hirntraining. Es gibt noch etwas anderes, was dem Hirn beim Älterwerden gut tut oder könnte gut tun. Und das untersucht Martin Meyer als nächstes. Sie erzählen uns ein bisschen davon in ein paar Minuten, oder? Neurowissenschaftler Martin Meyer und warum das die Hirnforschung auf den Hund kommt, ein spannendes Thema, am Welthirntag hier im Treffpunkt auf SRF 1 nach der halben Elf. Immer mehr und mehr und mehr. Ancora di più. Piero Esteriore auf SRF 1 mit Treffpunkt. Jetzt der Graz. Machen wir mal. SRF Verkehrsinformation von 10.29 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen. Rund 3 Kilometer Stau und gut 30 Minuten Wartezeit. In der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Vevey und Schäbre Verkehrsbehinderungen nach einem Unfall sowie zwischen Lausanne-Blechrette und Villach-Sainte-Croix. Da besteht Gefahr durch Hochwasser. In der Region Basel zum Schluss auf der A18 Richtung Basel zwischen Esch und Rheinach-Nord Stau wegen einer Baustelle. Der Treffpunkt heute hier auf SRF 1 zu etwas, wo wir alle haben und wo mit uns zusammen alt wird und älter. Es geht heute ums Hirni am Welttag der Hirnforschung, wo dieses Jahr den Fokus legt auf Hirnforschung und aufs Altern. Der Neurowissenschaftler Martin Meyer ist Gast heute im Treffpunkt und er ist einer von denen, der an der Uni Zürich das Älterwerden und das Hirn erforscht. Und in dem, was er als nächstes vorhat in Sachen Forschungen, kommt er auf einen Hund. Und jetzt muss er uns erzählen, warum, wie läuft das genau und warum ein Hund?
Ja, das ist in der Tat eine etwas längere Geschichte. Also Hirnforscher haben sich in den letzten Jahren ja auch immer gerne das Gehirn von Affen angeguckt, einfach um rauszufinden, was unterscheidet uns denn nun von unseren nächsten Anverwandten? Und da ist man auf viele Rätsel gestoßen, die man nicht zu lösen vermochte und hat dann sehr schnell gemerkt, die Affen sind uns eigentlich überhaupt nicht ähnlich in ihrer ganzen Lebensweise. Das sind stille Tiere, die wurden sehr zurückgezogen, für die spielt Kommunikation auch eine ganz andere Rolle. Und da hat man tatsächlich festgestellt, es macht mehr Sinn, sich mit Tieren zu beschäftigen, die mit uns leben. Und das sind natürlich die Hunde. Hunde sind insofern faszinierende Lebewesen, weil sie eigentlich unter den Tieren die einzigen wirklichen zweisprachigen Wesen
sind. Was heißt zweisprachig?
Ja, das heißt also, sie kommunizieren natürlich untereinander, aber sie haben es auch gelernt, mit den Menschen zu kommunizieren, die Menschen zu verstehen, den Menschen zu verstehen geben, was sie möchten, ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Und sehr schnell ist man also auf den Punkt gekommen, zu schauen, inwiefern also die Hunde im Grunde genommen unser Leben beeinflussen. Und genau in diesem Kontext findet also ein Forschungsprojekt statt, das wir jetzt demnächst an der Universität Zürich beginnen wollen. Wir suchen ältere Leute, alleinstehende Menschen und bringen sie dauerhaft mit einem Hund zusammen, beispielsweise.
Also, die kommen den Hund über?
Die bekommen einen Hund aus dem Tierheim oder vielleicht ehemalige Blindenhunde, die sozusagen in Pension gegangen sind und sollen mit ihnen dann eben einfach zusammenleben. Und wir begleiten das Ganze über 6 Monate wissenschaftlich und schauen, wie sich das Leben der älteren Menschen verändert. Und erwarten da natürlich einiges an positiven Aspekten. Hunde sind, ähnlich wie ältere Leute, ja Regel- und Ablauffanatiker. Das heißt also, ein geregelter Tagesablauf steht über allem. Soziale Bedürfnisse sind auf beiden Seiten groß.
Also man muss gestreichelt werden, die Interaktion, Liebe, Austausch und spazieren gehen.
Sich miteinander unterhalten, ganz genau. Wir gehen davon aus, dass einfach die Mobilität bei den älteren Leuten steigt. Damit verbunden natürlich auch die sozialen Kontakte, dass wieder mehr Struktur in den Alltag kommt und natürlich auch Einsamkeit und andere psychosomatische Parameter sich vielleicht verändern.
Jetzt muss ich nachher fragen, interessiert Sie denn, was im Hirn der Menschen passiert oder auch was im Hirn vom Hund passiert?
Eigentlich würde uns natürlich beides interessieren. Ja. Jetzt ist es etwas schwieriger, das Gehirn des Hundes zu untersuchen. Gut. Einerseits natürlich, weil das kantonale Veterinäramt da was etwas dagegen hätte.
Ja, eventuell.
Andererseits, weil man Hunde natürlich weniger gut dazu bewegen kann, sich in einen Hirnscanner zu legen.
Okay, das klingt sehr spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da etwas Interessantes dabei rauskommt. Was erwartet Sie davon?
Ja, wie gesagt, ich erwarte davon auf der einen Seite wissenschaftliche Erkenntnisse, inwiefern also Selbstregulation und überhaupt das allgemeine Wohlbefinden sich bei älteren Menschen durch das Zusammenleben mit einem Hund und den damit verbundenen neuen Lebensbedingungen verändert. Und auf eine andere Art und Weise einstellt. Und langfristig würde ich mir natürlich auch wünschen, ganz nebenbei in meiner Eigenschaft als Hundehalter und Hundefreund, dass die Akzeptanz von Hunden in der Gesellschaft etwas besser wird. Denn es ist einfach nachgewiesen, Hunde haben einen unglaublich positiven Einfluss. Hundehalter gehen seltener zum Arzt, das heißt, Gesundheitskosten werden gesenkt.
Herr Meier, ich sehe, wir könnten das nächste Mal eine Sendung machen über Hunde. Aber wir bleiben jetzt noch ein bisschen beim Hirn. Martin Meier, Neurowissenschaftler an der Uni Zürich, Gast im Treffpunkt. Er gibt übrigens auch sehr gerne Antworten auf die Fragen, die Sie schon lange wollen stellen, wo Sie schon lange eine Antwort gerne möchten, zu all dem, was bei unserem Kopf ist, zu unserem Hirn. Ich sehe gerade, Mail ins Studio haben wir schon einige bekommen, da können Sie gerne auch noch schreiben via srf1.ch oder geschwind das Telefon geben 0848 440 222. Als nächstes übrigens geht es hier bei uns im Treffpunkt um etwas, das nicht nur im Kopf inne, sondern am Kopf ist. Links und rechts. Es geht um unsere Ohren. Das Gehör und das Hirn haben nämlich mehr miteinander zu tun, als man könnte meinen. Wenn wir älter werden und nicht mehr so gut hören, dann ist vor allem unser Hirn gefordert. Warum? Das klären wir am 20 vor dem Treffpunkt auf SRF 1.
SRF 1. In Chicaria.
weil er sonst nicht lang kann in der Schickeria.
Schick, 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 Schickeria. Schick, 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 Schickeria.
Wir sind innen in der Schickeria. In der Schickeria. Jeder Mann, der ist ein Star und schnupp, wir wollt, dass er was gut in der Schickeria.
Schick, 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 Schickeria. Schick, 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 Schickeria.
Ja, in Schwabing gibt's ein Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute die und mir es gar nicht nein. In Schickeria. In Schickeria. Jeder spielt einen Superstar und sauft einen Shampoos an der Bar. In der Schickeria.
Schick, 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 Schickeria.
Bei der Murphy Gang Schickeria. Der Freitagvormittag mit SRF 1, das ist der Treffpunkt. Wenn man älter wird, dann nachher passiert es einem immer häufiger, dass man nicht mehr alles versteht. In einem Restaurant, im Theater oder im Zug. Dann, wenn es einem für einen ist, vielleicht wirklich würde interessieren, was die im Abteil hinter einem hier besprechen. Wenn man älter wird, dann hört man nicht mehr so gut. Dass das nicht nur mit den Ohren zu tun hat, sondern vor allem auch mit dem Hirn. Um das geht es jetzt. Unser Gast im Treffpunkt ist der Martin Meyer, Neurowissenschaftler, der sich bei seiner Forschung zum Älterwerden und zum Hirn ganz gezielt beschäftigt mit dem Gehör. Herr Meyer, Sie sagen, die Ohren sind nämlich nur die Antennen. Die Hauptarbeit beim gezielten Hören, das macht das Hirn.
Ja, selbstverständlich. In der Tat, das Gehör ist eigentlich bei uns Menschen ein bisschen der Stiefsinn. Also eigentlich sind wir wie so motorische Tiere. Das heißt, der Sehsinn und die Motorik, der Bewegungsapparat sind eigentlich unsere Stärken. Im Gegensatz zum Sehsinn gibt es nur relativ wenige Sinneszellen in den beiden Innenohren, circa 40.000 in beiden Ohren im Vergleich.
Jetzt schon viel.
Ja, aber wenn Sie das vergleichen mit den über 2 Millionen Sinneszellen, die Sie in jedem Augen haben, ist das ein bisschen wenig. Das heißt, das Gehör ist eigentlich sehr fragil. Es ist sehr verletzlich und wir wissen, dass das Gehör tatsächlich eben auch schon relativ früh, spätestens in den 40ern, anfängt nachzulassen. Mhm. Das ist ein schleichender Prozess, den man gar nicht so ohne weiteres mitbekommt. Aber heute weiß man, dass das natürlich unmittelbare Konsequenzen eben auch für das Gehirn hat.
Was für die denn?
Ja, also was machen wir mit dem, was wir hören in der Regel? Wir verarbeiten es und das macht das Gehirn. Und das meiste von dem, was über unsere Ohren reinkommt, ist Sprache. Vielleicht auch noch Musik, aber eben Sprache ganz besonders. Und im Gehirn des erwachsenen Menschen, der Großhirnrinde, sind vielleicht 30% oder so aller Neurone mehr oder weniger mit Sprachverarbeitung, Sprachverstehen beschäftigt. Wenn jetzt aufgrund von abgestorbenen Sinneszellen im Innenohr keine Signale mehr in der Großhirnrinde landen, dann sind die Neurone dort ja mehr oder weniger arbeitslos.
Ja,
das heißt, ist die Antenne kaputt, gibt es auf dem Fernseher kein Bild.
Ja.
Das Gehirn ist aber immer dabei, sich zu optimieren und umzubauen. Und wenn es feststellt, da gibt es Nervenzellen, die tun nichts mehr, dann werden die auch gnadenlos zurückgebaut, um eventuell Platz für anderes zu machen. Ja, synaptische Verbindungen, also die eigentlichen Kerne des Denkens und Wahrnehmens, die verschwinden.
Ja.
Und das hat natürlich prekäre Folgen.
Also muss man etwas unternehmen. Wenn man nicht mehr gut sieht, dann nicht mehr brüllen. Und zack, sehen die Augen wieder alles. Wenn man nicht mehr gut hört, muss man sich eventuell ein bisschen überwinden, bis man einen Hörtest macht und ein Hörgerät dann nimmt, installiert das. Und dann vielleicht geht es eben nicht so schnell und man ist unglücklich.
Ja, also man muss eigentlich im Grunde genommen schon etwas tun, bevor man merkt, dass man nicht mehr gut hört. Das ist im Prinzip wie mit allen anderen Leiden auch. Also auch da ist Vorsorge eigentlich die einzig richtige Strategie. Wenn man dann tatsächlich meinetwegen zum Hörgeräteakustiker geht oder ins Universitätsspital und dort gesagt bekommt, eigentlich sei es jetzt Zeit für eine Hörhilfe, für ein Hörgerät, dann sollte man sich auch unbedingt dafür entscheiden. Viele ältere Leute lehnen das ab, aus Imagegründen, aus ästhetischen Gründen, sagen, damit sehe ich so alt aus, das will ich nicht. Das ist aber eigentlich eine fatale und auch eine fahrlässige Einstellung, denn wer nicht gut hört, verliert im Prinzip seine Sprache auf lange Sicht und wer die Sprache verliert, verliert im Prinzip auch den Schlüssel zu einem sozialen Leben.
Mhm. Sie bringen das auf den Punkt mit, wer nicht hört,
gehört nicht dazu.
Ganz genau. Sie haben vorhin noch gesagt, Vorsorge ist wichtig. Wie sorge ich denn vor, dass meine Ohren und alles, was mein Hirn braucht, um zu hören und verstehen, dass es dem möglichst lang gut geht?
Zum Hörgeräteakustiker gehen und Hörtests machen.
Okay. Martin Meyer, Hirnforscher, der sich spezialisiert hat aufs gesunde Älterwerden, ist unser Gast. Wir haben am Schluss noch Zeit für die Fragen, die zusammengekommen sind. Und es sind ein Haufen im Laufe dieser Sendung. Es geht, was sehe ich da? Schwanger und stillblöd ist der Betreff von einem Mail, der gerade reingekommen ist. Hirntraining, haben wir eine Frage. Es geht um, wie funktioniert das Denken eigentlich wirklich? Ich sehe, Martin Meyer nickt und schmunzelt ein bisschen. Antworten gibt es in ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Hey, Pizza.
The Mavericks auf SRF 1, Bizzi Rico. Der Treffpunkt zum Alt- und Älterwerden von dem Organ, das am meisten von unserer Energie braucht, jeden Tag, jede Nacht. Rund 20% von unserer Energie braucht die Hochleistungsmaschine, die wir im Kopf haben. Und wenn wir älter werden, was passiert denn mit dieser Hochleistungsmaschine? Um das ist es heute gegangen, zusammen mit unserem Gast, dem Hirnforscher Martin Meyer. Und zum Schluss nehmen wir uns Zeit für einen Haufen Fragen, die im Verlauf dieser Sendung auftaucht sind und die noch offen sind. Und zwar ganz am Anfang schon angerufen hat eine Hörerin, die sagt, mein Name tut nichts zur Sache, aber zwei Fragen, nimmt mich schon so lange Wunder. Die eine ist, Herr Meyer, Operationen unter Vollnarkose. Weiss man, ob die schädlich sind, irgendeiner Art fürs Hirn? Haben Sie da eine Antwort?
Vielleicht eine ganz vorsichtige Antwort. Also Vollnarkosen sind vielleicht nicht optimal fürs Gehirn. Und es kann in sehr seltenen Fällen tatsächlich auch mal zu Langzeitfolgen kommen im Sinne von Gedächtnisverlust oder Unkonzentriertheit. Aber in jedem Fall denke ich, wenn es medizinisch angezeigt ist, dann ist der Vorteil größer als der Nachteil.
Zweite Frage von der gleichen Hörerin. Lange Flugreisen. Wenn man auf Amerika fliegt in der Ferien. Weiss man da etwas, ja, wie das Hirn das vertreibt?
Habe ich jetzt gerade lange drüber nachdenken müssen. ich kann spontan, ehrlich gesagt, keine negativen Folgen fürs Gehirn aufzählen. Ich meine, früher hat man ja schon gedacht, Eisenbahnreisen, die schneller als 30 Kilometer sind, wären fatal fürs menschliche Gehirn. Heute schießt man Menschen in den Weltraum und stellt fest, die kommen auch unversehrt zurück. Also ich denke, weder durch die Beschleunigung noch durch die Konzentration in der Luft noch durch die Strahlung haben wir hier irgendwelche Gefahren fürs Gehirn zu gegenwärtigen.
Und Sie sagen ja, wenn man beweglich bleibt und Neues ausprobiert, dann tut das im Hirn nicht gut. Also ist vielleicht eigentlich Reisen sowieso das Richtige. Eine nächste Frage kommt von der Gabriela Jurt. Sie ist Hörerin aus Bottmingen im Baselbiet und sie schreibt, ich möchte endlich gerne wissen, ob das stimmt, dass Frauen, wenn sie schwanger sind und wenn sie stillen, einfach vergesslicher werden. Hat das etwas zu tun mit dem Hirn?
Also wenn man vergesslich ist, dann hat es natürlich immer etwas mit dem Gehirn zu tun. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt denke ich mal, Schwangerschaft als solches und auch das Stillen haben nicht unbedingt einen schädlichen Einfluss auf das Gehirn. Mir kommen da spontan eigentlich ganz andere Gründe in den Sinn, zum Beispiel Schlaflosigkeit, man im letzten Stadium der Schwangerschaft und insbesondere in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes durchleidet. Also Schlaflosigkeit ist, denke ich, fürs Konzentrationsvermögen und kognitive Funktionieren wesentlich wichtiger als das Stillen ist.
Eine Frage vom Albin Allensbach, der sagt, was ist mit optimaler Ernährung, Brain Food?
Ja, da gibt es natürlich sehr viele Geheimrezepte und jeder schwört auf sein eigenes. Ich möchte da irgendwie keines vor den anderen herausheben. Es ist eigentlich eine sehr triviale Erkenntnis, die man heute hat. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist gut fürs Herz und damit im Prinzip auch gut fürs Gehirn. Denn das Herz muss das Blut in das Gehirn bringen, damit auch den Sauerstoff und damit auch die Nährstoffe. Das heißt also Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettsucht und dergleichen sind sicherlich der Gesundheit des Gehirns abträglich.
Dann haben wir eine Frage, eigentlich nicht eine Frage, sondern eine Feststellung. Die Irma Thur aus Oberdorf im Kanton Nidwalden sagt, Prosenektute bietet bei ihr das Stanz Line Dance an. Und sie sind seit einem Jahr dabei und tanzen. Und sie hat gehört, dass sie gut fürs Hirn. Sie fände die Konzentration schärfst auf jeden Fall. Sie fände es super.
Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Den Tanz, den haben wir vorhin vergessen, als wir über Musik und als wir über Gesang gesprochen haben. Der Tanz ist da in jedem Fall gleichberechtigt zu nennen. Auch wenn es vielleicht die Herren unter ihren Hörern nicht so gerne zur Kenntnis nehmen. Aber ja, in der Tat, auch beim Tanzen verbindet man eben die Bewegung mit der Musik und mit der Freude. Und all das hat zweifelsohne positive Effekte.
Übrigens fügt die Hörerin noch an, dass sie noch wollte sagen, ihre Mutter sie 103 geworden und hat überhaupt ein Gebrechen gehabt und sie geistig bis am Schluss voll da gewesen. Liegt es denn auch in den Genen?
Selbstverständlich, die Gene spielen dabei eine riesige Rolle. Aber heute ist man in der Wissenschaft der Meinung, dass man also bestimmte Dinge weder der genetischen Ausstattung noch der Betätigung, die man sein ganzes Leben lang so absolviert, zuzuschreiben hat. Also es ist in jedem Fall immer eine Mischform.
Zwei Fragen. Eine kommt von Walter Guhler aus Zürich, den ich gerade noch sehe, so mit einem halben Auge. Ihm fällt auf, dass beim Nachdenken über Erinnerungen, dass man verschiedene zeitlich weit auseinanderliegende Vorkommnisse aneinanderreihen. Das fände er eine fantastische Leistung vom Hirn. Und es nimmt ein Wunder, warum das Jugenderinnerungen in der Regel viel länger haften bleiben, als das, was kürzlich passiert ist. Warum ist das so?
Also da gibt es die Faustformel, ja. Dass man sagen kann, das, was sozusagen länger zurückliegt, das bleibt auch länger erhalten. Also first in, last out, würde man denken. Viele Erinnerungen in der Jugend sind tatsächlich auch stärker noch mit Emotionen verknüpft, mit ganz bestimmten Assoziationen verbunden. Die erste Liebe, das erste Bier und so weiter und so fort.
Die ersten Male.
Genau, die berühmten ersten Male, weswegen also die sich auch besonders hartnäckig natürlich in die Erinnerung eingegraben haben, während eben vieles, was man als Erwachsener erlebt, das hat man schon zum hundertsten, tausendsten Mal erlebt, genau, und das verschwindet dann so ein bisschen im Rauschen des Gehirns.
Das ist nicht der Rede wert und darum auch nicht der Erinnerung wert. Letzte Frage, ganz eine einfache. Martin Meyer, wie funktioniert Denken, wird der Hörer aus Zug wissen?
Wenn ich Ihnen das sagen könnte, dann wäre ich wirklich richtig berühmt. Also als seriöser Wissenschaftler muss ich sagen, wie Denken und wie Bewusstsein funktioniert, das kann Ihnen im Moment niemand schlüssig sagen. Früher hat man die Vorstellung gehabt, das Gehirn ist hierarchisch organisiert wie ein Betrieb. Da gibt es sozusagen einen Chef, einen Generaldirektor, der gibt die Befehle aus. Und dann gibt es irgendwelche untergeordneten Abteilungen, die das dann ausführen. Heute weiß man, Denken ist tatsächlich eher das Produkt eines Wettbewerbs unterschiedlicher, praktisch basisdemokratischer, fast schon anarchisch organisierter neuronaler Gruppen, die einen Wettkampf auftragen, wenn der Wecker klingelt, will ich jetzt aufstehen oder will ich jetzt nicht aufstehen? Und da gibt es dann immer eine Kaskade von assoziativen Prozessen, die den Ausgang dieses Denkprozesses schlussendlich beeinflussen.
Hei, hei. Martin Meyer, Hirnforscher, Professor für Plastizitäts- und Lernforschung vom gesunden Alter an der Universität Zürich, Gast heute im Treffpunkt auf SRF 1, wo es um die Hochleistungsmaschine in unseren Köpfen gegangen ist, ums Hirn. Der Martin Meyer bleibt noch ein paar Minuten und gibt uns nach den 11 noch konkrete Tipps, an was dass wir schrauben können, damit die Maschine möglichst lang so richtig gut läuft, wenn man älter wird. Und da gibt es dann übrigens keine Tipps für Akrobatik oder dass man 20 Sudoku-Rätsel am Tag lösen soll. Nein, viel wichtiger ist, dass man vielseitig lebt. Was das heisst, am 10. im Ratgeber hier auf SRF 1.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn iron today. This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn.
Herman's Hermits of SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.